Ja, vielen Dank und einen wunderschönen Nachmittag an alle Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und herzlich willkommen zu diesem CIO Marktupdate Call zum Thema ein Jahr Ukraine-Krieg. Welche Szenarien gibt es für eine Beendigung des Konflikts? Mit unserem CIO Thomas Kruse samt Special Guest Rüdiger von Fritsch. Mein Name ist Elena Wermo, ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi Deutschland und begrüße Sie heute aus Frankfurt. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, gibt es wie immer ein paar organisatorische Themen. Herr Kotalakidis hat es eigentlich schon mal angesprochen, aber Sie können Fragen jederzeit gerne über das Chatfenster stellen, die nur wir als Moderatoren sehen können, also feuerfrei. Die Präsentation wird im Nachgang an alle Teilnehmer aus Deutschland versendet. Für Teilnehmer aus der Österreich, aus der Schweiz und Österreich möchte ich Sie bitten, auf Ihre Amundi-Ansprechpartner zuzugehen, falls auch Sie diese Unterlage erhalten möchten. Und last but not least möchte ich natürlich etwas Werbung für unsere kommenden Calls machen. Der nächste CIO-Call findet am 9. März statt mit Dennis Volk von der Bundesnetzagentur, Referatsleiter in dem Bereich Krisen, Vorsorge, Resilienz und Cybersicherheit zum Thema Sicherheit der deutschen Energieversorgung. Das nächste Produktupdate zum Weltertrag nachhaltig, Amundi-Weltertrag nachhaltig, findet am Dienstag, den 28.02. um 13 Uhr statt. Ja, morgen sind es genau 365 Tage her, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist und damit Krieg nach Europa brachte. Das Fazit: Hunderttausende Tote, Städte in Ruinen, Leid und Millionen auf der Flucht. Die Frage ist natürlich, wie geht es in der Ukraine weiter? Welche möglichen Zukunftsszenarien gibt es? Wie lange wird der Krieg fortgesetzt werden und welche Aussichten gibt es für einen Waffenstillstand oder gar Friedensabkommen? Diese Fragen und viele mehr werden Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter für Deutschland in Moskau, beantworten. Herr von Fritsch hat uns bereits vor knapp einem Jahr in dem damals ersten CIO-Call zu diesem Thema begleitet und hat seine tiefe Einsichten und langjährige Erfahrungen in Russland und im Umgang mit Herrn Putin machen ihn zum perfekten Gastredner. Und heute ist Herr von Fritsch Partner bei Berlin Global Advisors, einer Unternehmensberatung für Geopolitik und Government Affairs, tätig. Ja, wir freuen uns riesig, dass Sie heute dabei sind, Herr von Fritsch, und freuen uns auf Ihre Ausführungen. Bevor wir zu Ihnen kommen, dürfen wir von meinem Kollegen Thomas Kruse, CIO bei Amundi Deutschland, eine Einschätzung zu den Märkten hören. Thomas, damit übergebe ich das Wort an dich.
Ja, danke, Elin. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Grundsätzlich vielleicht ein genereller Kommentar vorweg. Wir haben es im letzten CIO-Call schon gesagt, die Visibilität an den Märkten, gerade auch was die Fundamentaldaten betrifft, ist relativ gering. Wir haben immer noch das Problem der Balance zwischen der Geldpolitik auf der einen Seite, also wie viel Zinserhöhung werden wir noch bekommen, um die Inflation zu bekämpfen, und der Folgen bzw. derzeitigen Verzögerung für die Wirtschaft. Hinzu kommt natürlich dann der deutliche Marktanstieg, wodurch letztendlich auch die Bewertung seit Jahresanfang an den Aktienmärkten inzwischen nicht mehr billig ist. Wir sind beim Kursgewinnverhältnis für die USA bei circa 18,7. Und nicht zuletzt natürlich das, was die Elena Wermer eben angesprochen hat, die großen geopolitischen Themen, allen voran auch aufgrund der Aktualität der Russland-Ukraine-Krieg. Doch schauen wir zunächst mal auf das, was aktuell natürlich die Märkte bewegt. Und in Teilen werde ich ganz kurz einige Statements erwähnen, die nach der Münchner Sicherheitskonferenz, die letztes Wochenende bei uns hier in München stattgefunden hat, speziell für die Märkte sicherlich von deutlicher Bedeutung sind. Ein anderes Thema, was uns momentan allerdings auch sehr beschäftigt, und das hat mit der Visibilität zu tun, dass tatsächlich einige Fed-Vertreter aufgrund der starken Daten seitens der US-Wirtschaft, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, sich dafür ausgesprochen haben, durchaus die Terminal Rate weiter nach oben zu schieben, also die Rate, bis zu der die US-Notenbank die Zinsen erhöhen wird, ins Gespräch gebracht worden sind, hier in Summe 6%. Wir bei Amundi sind bei 5,25% und bleiben dabei momentan. Hintergrund ist, wie gesagt, der Arbeitsmarkt, die starken wirtschaftlichen Daten, sicherlich aber auch die Entwicklung, dass die Inflation in den USA vielleicht doch nicht so schnell sinkt, wie wir das Anfang des Jahres noch geglaubt haben. Welche Effekte das letztendlich für die Märkte hat, das möchte ich an den folgenden Folien gleich zeigen. Grundsätzlich kann man sagen, die Inflation kam mit 6,4% nur 0,1% niedriger als die 6,5% aus dem Vormonat. 6,2% sind erwartet worden. Ein ähnliches Bild bei der Kerninflation, die sich ebenfalls nur 0,1% im Januar abgeschwächt hat, hier war durchaus auch ein stärkerer Rückgang erwartet worden. Und so haben sich dann auch einige FED-Vertreter, und das haben wir aufgrund der Protokolle der letzten FED-Sitzung gesehen, bereits letztes Mal für einen 50-Basispunkte-Schritt im Februar ausgesprochen und drängen jetzt ebenfalls möglicherweise auf einen 50-Basispunkte-Schritt für die März-Sitzung. Konjunkturell sagte ich es bereits, die Einzelhandelsumsätze ziehen wieder deutlich an. Auch die Produzentenpreise sind langsamer gefallen als erwartet. Ähnliches Bild wie eben schon genannt. Hier sind es von 6,2% ein Rückgang, nur auf 6,0% erwartet waren sogar 5,4%. Also hier sieht man auch deutlich, die Produzentenpreise fallen nicht so schnell, wie das ursprünglich vielleicht Anfang des Jahres gedacht worden ist. Und dann natürlich die Frühindikatoren. Beide Komponenten in den USA besser, tatsächlich aber immer noch unterschiedlich in der Richtung, dass der Manufacturing-Bereich, also das verarbeitende Gewerbe, unter der 50 verharrt, nämlich auf einem Niveau von 48,5. Das war für die Eurozone bereits, der Service-Sektor in Europa auf 52,3. In Amerika sind beide Komponenten leicht angestiegen auf einen Wert von über 50, der Service-Sektor, und weiter unter 50 verharrend das verarbeitende Gewerbe. Spannend auch die Entwicklung an den Finanzmärkten, wenn ich auf die rechte Seite schaue. Lange Zeit hat es so ausgeschaut, als ob im Prinzip die Aktienmärkte und die Rentenmärkte sich ein Stück weit entkoppelt haben. Wir haben also einen durchaus deutlichen Anstieg der Staatsanleihenrenditen gehabt seit Anfang des Monats. 25 Basispunkte im 10-jährigen deutschen Bereich, 35 Basispunkte bei den US-Treasuries. Und eigentlich erst in den letzten 1, 2, 3 Tagen ein deutlicher Rückgang im amerikanischen Aktienmarkt von in Summe minus 2% seit Monatsbeginn. Die europäischen Aktien koppeln sich weiterhin noch ein Stückchen davon ab und sind auf einem Niveau von plus 2% für diesen Monat. Und wenn ich das meinetwegen am Eurostox 50 festmache, für das Gesamtjahr inzwischen von knapp 12% plus. Also ein deutlicher Anstieg. Ich sagte es bereits, die Bewertung in den USA ist mit 18,7 relativ hoch. In Europa sind wir da etwas moderater, dementsprechend möglicherweise auch die Performance-Unterschiede regional. Grundsätzlich aber, wie gesagt, halten sich die Aktien relativ gut, gemessen an den Diskussionen, die wir seitens der Notenbanken haben und auch aufgrund der Staatsanleihen. Ein Wort noch zum Euro. Der Euro verliert deutlich. Wir sind jetzt auf einem Niveau von unter 1,06. Und der Ölpreis ist geringfügig zurückgegangen im Monat. Schauen wir uns die Details im Einzelnen an. Und beginnen möchte ich kurz mit den Kernaussagen der Sicherheitskonferenz. Im letzten CIO-Call hatte ich kurz gesagt, der Russland-Ukraine-Konflikt oder der Krieg spielt an den Börsen oder scheint an den Börsen wenig eine Rolle zu spielen. Das ist natürlich dadurch bedingt, dass man sich auf so ein geopolitisches Ereignis nicht großartig positionieren kann. Zu eng ist auch, würde ich mal sagen, die Gratwanderung, die wir letztlich nicht für den Ausgang des Krieges haben, aber dazu wird Herr Rüdiger von Fritsch nachher mehr erzählen. Was für mich die drei wesentlichen Kernthemen gewesen sind zum Thema Russland, ist einerseits der Satz eines amerikanischen Vertreters, it can't be that Russia will win this war, starting a war against a peaceful neighbor and getting away with it would open the box of Pandora. Das ist sicherlich zum einen ausgedrückt die große Einigkeit seitens der westlichen Mächte, die Ukraine weiter zu unterstützen mit dem Ziel, dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf, dass man zu einem Waffenstillstand kommt oder auch gedrängt wird, auch durch militärische Unterstützung. Das ist aber auf der anderen Seite auch sicherlich ein Fingerzeig in Richtung China, was den Taiwan-China-Konflikt betrifft, dass wenn man einen friedlichen Nachbarn angreift, damit eine rote Linie überschritten wird. Der zweite Aspekt, in den Medien wird vielfach diskutiert, inwieweit wir als nächster Schritt nach den Leopard 2 Panzern auch bereit wären, Kampfjets zu liefern. Dieses Thema hat eigentlich auf der Sicherheitskonferenz allenfalls eine etwas untergeordnete Rolle gespielt. Viel wichtiger war es, das Thema Frühjahrsoffensive zu thematisieren und hier auch die Munitionslieferung. Das heißt, man macht sich doch große Sorgen momentan um diese Frühjahrsoffensive, eine Lieferung von Kampfjets und in Teilen sicherlich auch der Leopard 2. Panzer kommt vermutlich für diese Frühjahrsoffensive zu spät und die Frage stellt sich, wie kann man die ukrainische Armee momentan ausreichend unterstützen, um dieser Frühjahrsoffensive sich entgegenstellen zu können. Zeigt also, wie groß die Besorgnis ist hinsichtlich dieser Frühjahrsoffensive seitens der russischen Armee. Und der letzte Aspekt, und das ist tatsächlich dann auch wieder zur Thematik China-Taiwan. Zum einen, denke ich, ist es beachtenswert, dass China seinen ranghöchsten außenpolitischen Vertreter, nämlich Wang Yi, zur Sicherheitskonferenz geschickt hat und der aber auch ganz klar zu diesem Konflikt gesagt hat, Taiwan gehört zu China und daran hat sich auch nichts geändert. Also insofern am Rande der Sicherheitskonferenz sicherlich zwei Äußerungen, die indirekt definitiv auch auf den China-Taiwan-Kongress hingedeutet haben, wodurch sich auch die Spannungen zwischen den USA und China weiter verhärten sollten, zumal Wang Yi jetzt auch weiter nach Moskau gereist ist, zu einem zumindest nicht so groß angekündigten Besuch, um den Schulterschluss zu Russland zu halten. Bin gespannt, was Herr von Fritsch nachher zu diesen Äußerungen sagt. Er wird sie sicherlich auch mit einbinden in seine Thematik. Und wie gesagt, das sind sicherlich Äußerungen, die auch die Börse interessiert haben. Kommen wir mal auf das nächste Thema, die positiven Fundamentaldaten seitens der amerikanischen Wirtschaft und die daraus angepasste Zinserwartung zu den Notenbanken. Ich hatte letztes Mal bereits gesagt, man hat doch eine relative Entspannung an den bezüglich der Zinsentwicklung, gerade für das Ende des Jahres 23 oder auch 24 gesehen, indem man vermutet hat, dass man sogar bis Ende 24 bis zu 200 Basispunkte die Zinsen schon wieder sehr senken können, nach einem Zinsgipfel der Mitte Januar noch bei 5% gesehen worden ist. Wir haben hier mal abgetragen auf der rechten Seite die erwartete Zinsentwicklung vom 31.01. in Orange und die aktuelle in Rot. Man sieht deutlich, dass die Zinserwartungen höher angestiegen sind. Und ich sagte bereits, wir bei Amundi gehen eigentlich von einer sogenannten Terminal Rate von 5,25 aus. Die wird inzwischen bei 5,5% eingepreist, auch nach den Minutes von gestern Abend. Und auch die Zinssenkungserwartung zum Ende des Jahres hat sich deutlich reduziert. Aller Voraussicht nach keine Zinssenkung mehr in 23. Das ist auch unsere Meinung. Am bestenfalls im ersten Quartal 24 ein oder zwei Zinsrücknahmen in Höhe von 25 Basispunkten. Hintergrund ist sicherlich das, was man auf der linken Seite sieht. Die Economic Surprise Indizes werden doch durchaus besser. Das heißt, die Fundamentaldaten kommen deutlich stärker rein, als das ursprünglich erwartet worden war. Und in dem Ausmaß steigt dann auch der langfristige Zins und damit auch die Erwartung, dass die Notenbank ihre Politik der Zinserhöhungen weiter fortschreiben wird. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass, was ich eingangs gesagt habe, dass es nach 25 Basispunkten im Februar jetzt im März tatsächlich zu einem 50-Basispunkte-Schritt kommt, sondern wir bleiben bei unserer Erwartung 25 Basispunkte im März, 25 Basispunkte im Mai und dann datenabhängig unter Umständen einen dritten Schritt von 25 Basispunkten im Juni. Blättern wir eine Seite weiter. Dann sieht man auch die Einkaufsmanager-Indizes, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ein Anstieg sowohl im verarbeitenden Gewerbe von eigentlich 46,9 auf 47,8, also unter der 50. Und stark angestiegen der Service-Sektor von 46,8 auf 50,5. Hier war gerade mal ein Anstieg auf 47,3 erwartet. Das heißt, nach der hohen Nachfrage nach Gütern, nach der Wiedereröffnung nach Corona hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jetzt ein hoher Anstieg nach Serviceleistungen zu sehen. Und das spiegelt sich eben auch auf der rechten Seite in den Beiträgen zur Kerninflation wieder. Die Kerninflation verharrt auf einem Niveau von 5,6%. Und den weitaus größten Teil, wie man das hier sehen kann, macht inzwischen der Anstieg der blauen Säule aus, nämlich der Service-Sektor. Insofern, diese Nachfrage schlägt sich auch in hohen Preissteigerungsraten wieder, die uns möglicherweise länger erhalten bleiben könnten. Ein weiterer Aspekt, den sehen wir dann auf der nächsten Seite, ist auch der Einzelhandel. Wir hatten zwei relativ niedrige Konsumenten- oder Einzelhandelsumsätze im November und im Dezember, die leicht rückläufig gewesen waren. Sicher mit einem Grund auch für die Erwartung, dass die Inflation jetzt schneller zurückkommen könnte, haben jetzt aber im Januar einen deutlichen Anstieg von 3% in nominaler Form gehabt. Ausschlaggebend waren zum einen, sieht man hier in hellblau, der Bereich Restaurants und ganz unten in Gelb der Bereich Gebrauchtwagenfahrzeuge, die deutlich angestiegen sind und damit zu diesen Umsätzen geführt haben. Real kann man sagen, hat sich das wenig ausgewirkt, weil natürlich die Inflation hoch ist. Insofern kein großartig realer Anstieg, zumindest auch dadurch, dass im Wohnungsbau speziell Baumaterial und Möbel eher deutlich zurückgekommen sind. Aber sicherlich die Konsumentenhaltung und auch das Konsumentenverhalten ein großes Thema. Warum? Das sehen wir auf der nächsten Seite. Man kann auf der linken Grafik erkennen, dass die US-Konsumenten durchaus verstärkt wieder mehr Kredite aufnehmen, um ihren Konsum aufrechtzuerhalten. Viel entscheidender ist aber, glaube ich, die rechte Grafik. Hier haben wir abgetragen in den hellblauen oder türkisblauen Balken das Sparverhalten der US-Konsumenten oder der US-Bürger, was generell relativ niedrig ist, in der Regel so knapp unter 10%. In der Spitze natürlich der Corona-Pandemie, wo wir viele Schließungen gehabt haben, dann über 50% mal angestiegen ist, aber nur in den Spitzen. Oder auch im Frühjahr 2021, wo es zur Auszahlung dieser sogenannten Schecks gekommen ist, um den Konsum zu stützen. Inzwischen sind wir auf ein deutlich niedrigeres Niveau gekommen. Das heißt, wir sparen wenig in Amerika, geben viel Geld aus, aber das aufgelaufene Vermögen, was für die Amerikaner zur Verfügung steht, das ist diese blaue Linie. Die kommt nur sehr, sehr langsam wieder runter und ist deutlich über dem historischen Niveau. Das macht es für die Zentralbanken aktuell so schwierig und auch die zeitliche Verzögerung möglicherweise groß, dass mit den Zinserhöhungen letztendlich gerade dieser Konsum etwas gedämpft werden soll, um damit die Preise unter Druck zu bringen oder wieder zu reduzieren. Und die zeitliche Verzögerung, die wir normalerweise zwischen 12 und 18 Monaten ansetzen für Zinserhöhungen, wird jetzt sicherlich eher am längeren Ende, also eher in Richtung 18 Monate, denn 12 Monate, das macht die Visibilität momentan gering und ist sicherlich ein Thema für die US-Notenbank. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Und hier sehen wir dann auch den Rückgang der Inflation auf die 8,5% aus dem Januar und 6,4%. Bei der Kerninflation inzwischen, wie gesagt, sind wir noch etwas niedriger. Hintergrund des starken Arbeitsmarktes, und der Arbeitsmarkt ist ja etwas, auf das die Notenbank sehr deutlich schaut, ist, dass die Löhne weiterhin relativ hoch sind. Wir haben ja mal den langfristigen Vergleich gesehen, der sich viele Jahre zwischen 2 und 3% abgetragen hat. Dann sicherlich in 2019, 20, 21 aus den Monatsdaten sicherlich große Sprünge gehabt hat, aber sich in Summe, würde ich mal sagen, um die 5% stabilisiert hat. Und auch jetzt sind wir immer noch bei einem Lohnniveau von 4,4%. Das heißt, wer seinen Job wechselt, hat durchaus gute Chancen, einen höheren Arbeitslohn zu bekommen. Und auch das ist etwas, was natürlich bei dem angespannten Arbeitsmarkt, den wir haben, wo Arbeitskräfte gesucht werden, immer noch ein Problem für die US-Notenbank. Deshalb schaut sie so stark auf diesen Arbeitsmarkt, um auch diese Komponente zu reduzieren. Jetzt sagen wir die ganze Zeit, die Inflationsraten sinken. Was man hierbei beachten muss, und deshalb habe ich diese Grafik mal mit eingebaut, das ist eine reine Simulation. Es hat nichts mit Prognose seitens Almundi zu tun und soll einmal veranschaulichen, wie stark tatsächlich der Basiseffekt auf die Inflation wirkt. Und zwar habe ich im ersten Szenario einmal unterstellt, dass die hohe monatliche Inflation von 0,5%, das heißt, im Januar sind die Preise in Amerika 0,5% höher gewesen als im Dezember. Wenn sich das konstant fortsetzen würde bis zum Jahresende, dann würde dennoch zum Juni die Inflationsrate, die Jahresinflationsrate auf 3,2% sinken. Hintergrund ist, dass wir in den Monaten März, Mai und Juni 2022 monatliche Preisanstiege in Höhe von 1,1, 1,3 und 1,4% gehabt haben, die über die Zeit aus dieser Jahresinflationsrate rausfallen. Also wie gesagt, es ist immer betrachtet Juni 23 versus Juni 22 dann. Und bei einer solchen Annahme von konstanten monatlichen Veränderungen würde die Inflationsrate dann trotzdem auf 6,2% steigen. Das heißt, die Jahresinflationsrate hat einen extrem hohen Basiseffekt, der uns zwar suggeriert, die Preise kommen zurück, das muss aber gar nicht unbedingt der Fall sein, sondern hat auch was mit diesem Basiseffekt zu tun. Die Szenarien 2 und 3 sollen dann durchaus etwas realistischere Ideen wiedergeben. Szenario 2 sicherlich, dass die Inflation, die monatliche Inflation, wie gesagt, hier langsam zurückkommt, damit im Juni auf 2,9% sinken würde, wenn wir die ersten drei Monate des Jahres 0,5, die nächsten 0,4 und dann langsam weiter abschwächend bis Dezember 23 zurückkommen. Dann hätten wir zur Mitte des Jahres 2,9% und zum Ende des Jahres 4,0%. Dann nimmt man sogar an, dass die Inflation etwas schneller zurückkommt von der monatlichen Geschwindigkeit, nämlich auf 0,3% bis zum Juni und danach sogar eine Nullinflation, also keine weiter steigenden Preise bis zum Ende des Jahres, würde man dann eine Inflationsrate Dezember 23 versus Dezember 22, was die Preise betrifft, von 2,4% sprechen. Wir bei Amundi erwarten 2,7%. Man sieht es auch links unten in der Grafik. Allen drei Szenarien gemeinsam ist, dass der Basiseffekt sich massiv auswirkt und wir zur Mitte des Jahres sicherlich niedrigere Jahresinflationsraten sehen sollen, die aber nicht zwingend darauf zurückzuführen sind, dass sich die Preisdynamik tatsächlich verändert hat. Hierfür muss man sich in den kommenden Monaten die monatlichen Daten anschauen. Ein Wort noch zu Deutschland. Die Energiekrise, und die wird das Thema im nächsten CIO-Call ja sein, hat sich durchaus weiterhin entspannt und das schlägt sich in erster Linie wiederum auf die Geschäftserwartungen wieder. Der IFO-Index, der gestern rausgekommen ist, signalisiert letztendlich bei den Geschäftserwartungen inzwischen einen Wert von 88,5, nachdem wir im September letzten Jahres, wo wir darüber diskutiert haben, inwieweit Unternehmen ihre Produktion drosseln müssten, sehr niedrig gewesen sind. Die Geschäftslage allerdings verändert sich kaum merklich. Die dunkelblaue Linie zeigt eigentlich einen relativ konstanten Verlauf. Und wenn man sich die einzelnen Komponenten anschaut, dann haben sich eigentlich alle relativ gut verbessert, inklusive des Handels. Das Einzige, was sich wenig verändert, ist das Bauhauptgewerbe. Und hier hören wir ja auch verstärkt, dass gerade die Bautätigkeit etwas zurückgefahren wird. Vonovia hat gesagt, sie werden keine neuen Bauprojekte dieses Jahr anstoßen. Das hat allerdings den Nebeneffekt, dass es kaum neue, also die alten Bauprojekte werden sicherlich fertiggestellt, aber es wird kaum neue Wohneinheiten auf dem Markt geben, was dann den Druck nicht von den Mieten nehmen könnte. Auch das ein Aspekt, den man sich im weiteren Verlauf sicherlich etwas näher wird anschauen müssen. In Summe, das ist die letzte Seite dann, haben wir an unserer Allokation kaum etwas geändert. Ich sagte bereits beim letzten CIO-Call, wir sind inzwischen bei der Aktienquote wieder etwas negativer geworden, speziell was Technologiewerte in den USA betrifft. Hier die Bewertung aus unserer Sicht deutlich zu hoch. Und bei den Unternehmensanleihen einen Rückgang auch schon im Januar, auf Ende Januar auf neutral. Duration leicht länger, Ölpreis leicht übergewichtet und auch bei Coil sehen wir durchaus Chancen. Damit möchte ich meinen Teil für heute beenden. Freue mich sehr auf Ihre Fragen und natürlich auf den zweiten Teil unseres CIO-Calls mit Herrn Rüdiger von Fritsch. Vielen Dank.
Super, vielen lieben Dank, Thomas. Ich würde ganz gerne auf diese letzte Folie anknüpfen. Wir sind jetzt untergewichtet im Bereich Aktien. Was wäre für dich ein Kaufsignal, gerade bei den Growth-Unternehmen vielleicht? Ich meine, wir nähern uns jetzt vermutlich dem Ende der Zinsanstiege in den USA. Könnte das ein Kaufsignal sein für Growth oder wie ist deine Meinung insgesamt zu Aktien?
Na, generell, wenn ich mir den Wachstumssektor oder den Technologiesektor in Amerika angucke, der sicherlich auch einen großen Teil des Schubes im Januar gehabt hat, dann waren das Titel, die vor allen Dingen im letzten Jahr stark unter die Räder gekommen sind, die jetzt nach Grund des aufgrund des Sentiment-Shifts und mit natürlich der Idee, dass die Notenbanken zum Ende kommen würden, angesprungen sind, möchte ich mal sagen. Und wie es dann halt immer so ist, momentan haben wir ja eine relativ stark einheitlich vorsichtige Positionierung an den Märkten. Diese Bewegung kann also allein aufgrund des Sentiments der Positionierung noch etwas andauern. Generell aber, wir sehen es ja, wie eng die Thematik ist. Die Zinsen können auch durchaus über das Maß von 5,25, was ja unsere Erwartung ist, hinaus angehoben werden. Also insofern eine Entwarnung würde ich da momentan nicht geben. Auch nicht, weil wir auch nicht großartig abschätzen können, wie groß denn letztendlich der Effekt für die Konjunktur gewesen ist. Also insofern ist das sicherlich ein Aspekt oder ein Sektor, wo wir sagen, hier wird es durchaus schwieriger, speziell für die Unternehmen, die nicht profitabel sind, weil die stark von einer Fremdverschuldung leben und jetzt auch sicher aufgrund ihrer Verschuldung höheren Kreditzinsen gegenüber sitzen. Man hat sich sicherlich jetzt die ganzen letzten Jahre relativ gut refinanzieren können und vermutlich auch die Fristigkeit in der eigenen Finanzierung verlängert, aber irgendwann kommen diese Kredite auch zu einer Wiederverlängerung, zu einer Refinanzierung, die dann zu höheren Zinsen abgeschlossen werden müssen. Also insofern ist das momentan die aktuelle Situation. Ich glaube, es ist bei weitem zu früh momentan für diesen Sektor Hurra zu schreien, sondern tatsächlich eher mal zu schauen, wie weit kann sich denn das materialisieren, dass die Zinsen wirklich wieder etwas gesenkt werden. Wir schieben das Ganze etwas nach hinten hinaus, genauso wie wir auch so ein bisschen rausschieben, dass diese Thematik Soft Landing, Hard Landing oder No Landing, wie es jetzt neuerdings heißt, für 23, sondern das Thema verschiebt sich eigentlich ein Stückchen weit ins Jahr 24 hinein. Und vorher würde ich jetzt momentan nicht unbedingt gerade für Non-Profitable Tech ein Kaufsignal aussprechen.
Dankeschön. Und gut, du bist vorsichtig, was die Unternehmen gerade in den Sektoren angeht, auch wegen der Refinanzierungskosten etc. pp. Ist das denn auch der Grund, dass wir im Bereich der Unternehmensanleihen so vorsichtig sind? Weil ich meine, bei dem Zinsniveau dürften eigentlich Unternehmensanleihen relativ spannend sein. Oder warum ist man da so zurückhaltend?
Ohne Frage, ja. Unternehmensanleihen ist sicherlich der Aspekt, wo wir sagen, da haben wir uns eine lange Zeit auch am wohlsten gefühlt. Tatsächlich muss man aber sagen, auch hier sind die Spreads deutlich zusammengelaufen. Was man sieht ist, dass wir bei den Unternehmen inzwischen eine Verschuldungsrate haben, die liegt bei ca. 63%. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, der Anteil der Zinslast gemessen gegenüber der Profitabilität, also gemessen am EBITDA, ist inzwischen nur noch 25% und war so in der Spitze mal 40, knapp über 40%. Auch hier das gleiche Phänomen. Man hat die letzten Jahre dazu genutzt, durchaus sich zu niedrigen Zinsen zu verschulden. Sollte das Ganze aber zur Refinanzierung kommen, dann kommt natürlich auch zum Tragen, dass die Gesamtverschuldung durchaus angestiegen ist und somit die Zinslast sich schnell verändern könnte. Das ist bei weitem sicherlich momentan zu früh. Das ist durchaus eher etwas, was wir uns langfristig anschauen. Im Moment ist es in erster Linie mal, dass die Spreads sehr deutlich zusammengelaufen sind und wir dementsprechend ein bisschen vorsichtiger sein. Noch vorsichtiger sind wir allerdings, und das ist hier so nicht abgetragen, was den High-Yield-Sektor betrifft. Hier sind wir klar auf Untergewichten. Unternehmensanleihen ist momentan eher taktisch und bewertungsorientiert zu sehen. In Summe fühlen wir uns da eigentlich ganz, ganz komfortabel.
Alles klar, aber das heißt dann übergewichtet im Bereich der Duration, das heißt dann auf der Staatsanleihenseite?
Durchaus, also wie gesagt, wir kommen dem Zinsgipfel ja näher. Klar, wir schieben auch hier jetzt ein Stückchen hinaus, aber wir kommen dem Zinsgipfel gerade im langen Ende bereits sehr nahe. Wir haben zwar Zinsanstiege jetzt gehabt, aber dennoch glauben wir ja, dass die Notenbanken zu einem Ende kommen und dementsprechend ist Anleihen sicherlich ein Thema, auch mit einer längeren Duration und auch mit einer leichten Übergewichtung. Da fühlen wir uns momentan eher wohler als, sagen wir mal, bei den sogenannten Whisky-Assets.
Alles klar, vielen lieben Dank. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, wechseln wir jetzt zum zweiten Teil der heutigen Telco. Herr von Fritsch, ich erinnere mich, als wir beiden uns vor knapp einem Jahr unterhalten haben, damals stand ein kilometerlangen russischen Konvoi vor den Toren Kiews und die Erwartung vieler war, dass Russland die Stadt in den nächsten Tagen einnimmt und den Krieg damit womöglich schnell zu Ende geht. Ein Jahr später wissen wir natürlich mehr. Es ist zu Russland gar nicht so gekommen wie geplant. Die Frage ist jetzt natürlich, wie es weitergeht. Und hier freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Einladung, mich erneut mit Ihnen auszutauschen. Wie Sie sagen, in der Tat ein Jahr nach Beginn eines Krieges, den Wladimir Putin gehofft hatte, in wenigen Tagen beenden zu können. Ich will versuchen, zwei Fragen anzusprechen. Die eine, wo stehen wir und wie könnte dieser Krieg möglicherweise ausgehen? Und die zweite, was werden absehbare Folgen des Krieges sein, die sich voraussichtlich auf jeden Fall einstellen werden? Zur ersten Frage, wo stehen wir, wie könnte der Krieg ausgehen? Wladimir Putin hat vor 2 Tagen eine Ansprache gehalten, die, wenn man sie genau betrachtet, im Grunde ein Ausweis seiner eigenen Ratlosigkeit ist. Er hat keine Perspektive auf ein Ende des Krieges geboten, er hat keine Vision entwickelt, weder für sein Volk noch für die Ukraine oder die internationale Staatengemeinschaft. Und er muss realisieren, dass dieser Krieg aus seiner Sicht für ihn miserabel verlaufen ist. Er hat keines seiner 3 Ziele, die er formuliert hatte, erreicht. Er hatte ja zum einen vor, weite Teile der Ukraine zu erobern. Die hat er zur Hälfte wieder aufgeben müssen. Er wollte die Ukraine insgesamt unterjochen und das hat er in dieser Rede auch nochmal wiederholt, sein Kriegsziel war es gleichermaßen, uns zu schwächen, um Russlands eigene Position zu stärken. Keines der Ziele hat er erreicht und deswegen ist ein 4. Ziel für ihn hinzugekommen. Wladimir Putin kämpft in der Ukraine inzwischen um seine eigene Macht zu Hause. Und deswegen haben wir leider davon auszugehen, dass dieser Krieg noch längere Zeit fortdauern könnte, in dem Maße, wie Russland ihn entschlossen und in dieser unterschiedslosen Grausamkeit, die wir ja auch erleben, fortführt und wie die Ukraine von uns unterstützt wird. Damit zu der Frage, wie könnte dieser Krieg möglicherweise enden? Ich sehe grundsätzlich 5 denkbare Szenarien. Das erste und einfachste ist natürlich, Wladimir Putin hält sich an die Charta der Vereinten Nationen und geht wieder nach Hause. Wir wissen, wie wenig realistisch das ist. Damit zweitens die Frage, könnte es zu einem Sieg einer der beiden Seiten kommen? Gegenwärtig ist auch das nicht leicht absehbar, auch bei einer Eskalation des Krieges, wobei wir davon auszugehen haben, dass Wladimir Putin darauf bedacht ist, diesen Krieg konventionell weiterzuführen und zu eskalieren. So Interesse ist, kann ich gerne nachher in der Fragerunde kurz darauf eingehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Eskalation ist, die ich gegenwärtig als nicht hoch einschätze. Drittes Szenario, salopp gesagt, wir gehen nach Hause. Wir stellen die Unterstützung der Ukraine ein, dann wäre der Krieg sehr rasch zu Russlands Gunsten entschieden. 4. Szenario, in Russland ändern sich die politischen Verhältnisse und das führt zu einem Ende des Krieges. Wie wahrscheinlich das ist, darauf will ich abschließend eingehen. Und 5. Szenario, historisch typisch, es kommt zu einer Ermüdungssituation und beide Seiten beschließen, einen Waffenstillstand zu schließen. Ein solcher Waffenstillstand bedürfte einer elementaren Voraussetzung. Er müsste beiden Seiten, und hier haben wir insbesondere von der Ukraine auszugehen, die Möglichkeit bieten, anschließende Verhandlungen über die Zeit danach gleichberechtigt und auf Augenhöhe zu führen. Das heißt, die Ukraine kann unmöglich jene Bedingungen, die keine sind, akzeptieren, die Russland immer wieder anbietet, nämlich zu den Bedingungen des russischen Diktats, sich selbst zu unterwerfen und zu unterjochen. Inwiefern diese Voraussetzung erfüllt wäre, dass es die Möglichkeit gibt, gleichberechtigt zu verhandeln, daran werden sich auch die chinesischen Vorschläge messen lassen müssen, die wir jetzt in diesen Tagen erwarten. Ist China, wozu es in der Lage wäre, neutraler Mittler oder schlägt es sich so entschieden auf die russische Seite, dass das nur ein Scheinvermittlungsangebot ist? Für denkbare Voraussetzungen, denkbare Verhandlungen an einem bestimmten Punkt könnten Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, wir können versuchen, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich konkretere Verhandlungen über eine Zeit nach dem Kriege zwischen Russland und der Ukraine einbetten könnten. Was wäre das? Dies wären Verhandlungen oder Gespräche über jene großen Fragen der Sicherheit, die auch Wladimir Putin in seiner Rede jetzt wieder angerissen hat, als er angekündigt hat, dass Russland im Moment seine Teilnahme am Vertrag über strategische Nuklearwaffen, den es mit den USA geschlossen hatte, aussetzt. Russland hat es nicht gekündigt. Es sagt, es hält sich auch weiter an die Bedingungen, aber es setzt den aus. Das heißt, es lässt keine weiteren Inspektionen und anderes zu. Das sind Fragen, die Russland sehr grundsätzlich berühren. Man mag die Bedrohung, die Russland immer wieder behauptet, als verfehlt betrachten. Aber wenn das Russlands Problem ist, dann kann man darüber in Gespräche eintreten, ohne dass man irgendwelche Konzessionen machen müsste. Das ist wesentlich. Es darf im Ergebnis eines Waffenstillstands und von Verhandlungen nicht der Eindruck entstehen, es lohnt sich, Gewalt anzuwenden und in die internationale Staatengemeinschaft das Signal zu senden, es gilt wieder das Recht des Stärkeren. Aber nochmal, solche Verhandlungen über strategische Waffensysteme, über etwas, was Europa sehr interessiert, Mittelstreckenwaffensysteme, über veränderte Möglichkeiten, konventionelle Kriege zu führen, könnte die Voraussetzungen schaffen, so viel Grundlage aufzubauen, dass sich hieran Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine anschließen können. Das ist alles hypothetisch, aber das ist jedenfalls ein Szenario, das vorstellbar ist. Sehr komplex, aber lassen wir uns nicht vergessen, es ist uns auch in der Vergangenheit gelungen, unter schwierigen Bedingungen entsprechende Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Wenn Sie denken an die großen Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen der 70er und 80er Jahre mit ihren ja sehr substanziellen Ergebnissen gegen vielerlei Erwartungen, denken Sie daran, dass es uns in Zeiten der größten Konfrontation in den 70er Jahren gelungen ist, die KSZE zu verabreden mit ihren sehr weitreichenden gegenseitigen Zusagen und Versicherungen. Also nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern versuchen, auch unter schwierigen Bedingungen darauf hinzuarbeiten, dass Voraussetzungen geschaffen sind, dass eines Tages Verhandlungen im Ergebnis eines Waffenstillstandes geführt werden können. Wie wahrscheinlich ist, dass Russland sich darauf einlassen würde? Die Ukraine wäre es sicher, aber wie wahrscheinlich ist, dass Russland sich darauf einlassen würde? Ich denke, das wäre an einem Punkt gegeben, in dem man im Kreml zu einer Abwägung kommt. Zwischen einer Situation, in der sich der Krieg nicht weiter erfolgreich fortführen lässt und zum anderen im Inneren sich eine Situation entwickelt, die potenziell geeignet wäre, die Machtsituation Wladimir Putins zu gefährden. Wenn man zu dieser Abwägung kommt, dann kann es sein, dass auch Russland sich darauf einlässt. Ich komme damit zu meinem zweiten großen Punkt, nämlich wie könnte die Welt nach diesem Krieg aussehen? Was wird sie bestimmen? Ganz grundsätzlich denke ich, sollten wir Wladimir Putins Krieg sehen wie einen grellen Blitz, der eine geopolitische Landschaft beleuchtet, die schon seit längerem im großen Umbruch ist. Von daher gehe ich grundsätzlich davon aus, dass wir keine fundamentale Änderung der Struktur der internationalen Ordnung erleben werden, einstweilen, wie wir sie vor dem Krieg gekannt haben. Keine Änderung der Struktur der internationalen Ordnung, das heißt aber, ihre Natur wird sich ändern. Daraus folgt für mich, dass wir keine Deglobalisierung erleben werden. Wir werden eine Reglobalisierung erleben. Sie wird von anderen Themen bestimmt sein. Und in dem Vortrag, den wir ja eben schon gehört haben, war der interessante Hinweis auf einen Faktor, der das bestimmen wird, nämlich nicht mehr so stark die Nachfrage nach Gütern, aber unverändert nach Dienstleistungen beispielsweise. Jenseits davon ist eine Fortsetzung der Globalisierung letztlich im Interesse aller Beteiligten, der größten Akteure wie Chinas oder der USA oder von uns, wie auch der kleinsten und schwächsten. Denn die Länder des Südens sind elementar davon abhängig und darauf angewiesen, dass die Globalisierung sich fortsetzt. Sie ist zu ihrem großen Vorteil gewesen. Wir haben davon ungeheuer profitiert. Es gibt Länder, die sehr erfolgreich die Situation genutzt haben, um selber zu versuchen, an den Norden anzuschließen, Wohlstand aufzubauen, der Bevölkerung Bildung anzubieten, sich selber zu industrialisieren. Hier gibt es interessante Entwicklungen und nur eine Zahl, um zu zeigen, welchen Vorteil die Globalisierung, die neueste Phase, also seit Ende des Kalten Krieges, geboten hat. Etwa 1,5 Milliarden Menschen sind absoluter Armut entkommen. Das allein, denke ich, ist schon ein ungeheurer Erfolg. Und deswegen müssen wir im Interesse aller Beteiligten versuchen, die Globalisierung als solches fortzusetzen. Wenn ich sage, ihre Natur wird sich ändern, dann insofern, als dass in Zukunft stärker Fragen und Überlegungen nationaler Sicherheit gegenüber der bisherigen Überlegung, nämlich ökonomischen Vorteil, im Vordergrund stehen werden. Also Fragen nationaler Sicherheit werden stärker bestimmend sein. Das betrifft sehr viele Fragen. Das ist Abhängigkeit von Rohstoffen, von Lieferketten, von Produktionsstandorten, von Märkten, von möglicherweise unzuverlässigen Partnern bis hin zu solchen Fragen wie dem Versuch, der globalen Emission von Treibhausgasen entgegenzuarbeiten. Das kann nur global in Zusammenarbeit gelingen. Also, wenn ich sage, die Struktur ändert sich nicht, so wird der globale Süden interessiert bleiben, an der Globalisierung festzuhalten und weiter aufzuschließen. Der Westen, das hat Joe Bidens Rede in Warschau noch einmal gezeigt, steht in seltener Geschlossenheit beieinander. Dieser Krieg, den Wladimir Putin entfesselt hat, ist in vielfacher Hinsicht zu seinem eigenen Schaden. Das ist das, worin sich alle Analysten bis hin zu solchen in Moskau ja auch getäuscht haben, nämlich dem Umstand, dass Wladimir Putin bereit sein würde, sich und auch seinen Machtinteressen solchen Schaden zuzufügen. Und aus seiner Sicht gehört natürlich dazu, dass der Westen so zusammensteht. Das wird sich auch fortsetzen unter einer Bedingung. Wenn Joe Biden sagt, wir halten daran fest, die Ukraine zu unterstützen, ist das unter dem Vorbehalt, dass nicht in 2 Jahren Donald Trump oder irgendein anderer Donald im Weißen Haus sitzt, sei es mit einer irrlichternden Außenpolitik wie Trump selber oder mit einer isolationistischen republikanischen Politik, die den Europäern sagt, das ist euer Problem, kümmert euch selber drum. Das heißt, für uns Europäer im Umkehrschluss, die gegenwärtige Situation muss der Weckruf sein, dass wir, die wir als Projekt ja ungeheuer erfolgreich sind, die Europäische Union, auch in jenem Bereich, in dem wir noch schwach sind, geschlossen handlungsfähig werden. Und das ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Daran müssen wir arbeiten, entschlossen arbeiten. Es gibt dazu gute Vorschläge. Nehmen Sie nur die Münchner Sicherheitskonferenz, wo alles auf Russland, Ukraine und China geschaut hat, zu Recht. Aber der französische Präsident in seiner Rede sehr konkrete, sehr interessante Vorschläge wiederholt hat. Er hatte sie früher schon gemacht, wie wir europäische Sicherheit besser gemeinsam gestalten können. Der Bundeskanzler hat dazu Vorschläge gemacht. Das heißt, die Politik ist dabei, das zu versuchen, aber es ist ein steiniger Acker, wie wir wissen. Also erstens der globale Süden, zweitens der Westen, drittens China wird versuchen, seine Geschichte des Erfolges und des Aufbaus fortzusetzen. Aber die Kommunistische Partei hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine große Schlacht verloren, die gegen Corona. Die Auswirkungen sind uns bekannt und überdies erleben wir das auch unter Xi Jinping. Im chinesischen Entwicklungsweg Fragen nationalen Interesses und nationaler Sicherheit viel stärker im Vordergrund stehen als in der Vergangenheit, als seit Deng Xiaoping die wirtschaftliche Öffnung, der wirtschaftliche Aufstieg Chinas, Wohlstandsmehrung, was ja alles erfolgreich gelungen ist, das chinesische Handeln bestimmt hat. Die Taiwan-Problematik gehört natürlich dazu. Taiwan ist, wenn man es, man kann immer schwer vergleichen, aber Taiwan ist ein Stück weit für China die Ukraine für Russland. Das ist so elementar, dass man natürlich daran nicht rühren wird. Aber diese Frage muss sich nicht entladen, wenn es uns gelingt, an jener Linie festzuhalten, die wir erfolgreich in der Vergangenheit hatten, nämlich let's agree to disagree. Wir sind unterschiedlicher Auffassung zu China, zu Taiwan, mit China, aber beide Seiten haben diese Situation dennoch zu ihrem Vorteil gestaltet. Also an diese Frage nicht zu sehr rütteln und nicht irgendwelche triumphierenden Präsidentinnen des Abgeordnetenhauses der USA oder Deutsche Bundestagsdelegation mit allzu lauten Tönen auftreten lassen. Gleichzeitig, wenn ich von nationaler Sicherheit Chinas spreche, ist das natürlich eine Frage, die sich stark nach innen richtet. Dazu 2 interessante Zahlen, die das chinesische Statistikamt am 7. Januar veröffentlicht hat. Erstens, das Wirtschaftswachstum ist entgegen den Vorgaben, die sich auf 5% plus beliefen, bei 3% für 2022 ausgefallen. Da kann man sagen, das lässt sich aufholen. Aber hier kommt die zweite Zahl ins Spiel. Auch die Volksrepublik China hat zum ersten Mal offiziell zugegeben, dass ihre Bevölkerung sinkt. Um 850.000 Menschen im vergangenen Jahr. Die reale Entwicklung dürfte noch wesentlich substanzieller sein. Und Sie alle wissen, dass es für Wachstum auch der Arbeitskräfte, der Produktivität bedarf und dass in einer Situation rückläufiger Bevölkerung sich dies auch nicht umkehren wird, dieser Rücklauf, da China ein Land ist, das anders als viele andere Migration praktisch nicht zulässt. Das heißt, China ist auch im Inneren vor sehr elementare Herausforderungen gestellt. Und die Frage der Zukunft wird lauten, wird China sein globales Ausgreifen, den Versuch der Dominanz weltweit fortsetzen, oder wird es sich eher nach innen wenden und versuchen, im Inneren zu konsolidieren? Letzter Punkt, Süden, Westen, China. Was ist die Zukunft Russlands? Wladimir Putin hat sein Land auf einen äußerst schwierigen Weg gelenkt. Und die lauten Töne seiner Rede täuschen nicht darüber hinweg, dass er es letztlich vor allem ökonomisch, auch vom Politischen ganz abgesehen, es ist längst eine Kriegsdiktatur geworden, in eine sehr schwierige Zukunft lenkt. Alle Versuche der Vergangenheit, zu denen auch jetzt von ihm wieder aufgerufen wurde, das russische Wirtschaftsmodell wegzubekommen von dieser Fixierung auf Rohstoffexporte, sind gescheitert, aus sehr erklärbaren Gründen. Die kleptokratische Elite hat ein viel zu großes Interesse daran festzuhalten. Und damit macht man sich enorm abhängig. Wenn Russland von neuen Freunden redet, die es findet, dann ist es China, dessen Juniorpartner man immer mehr wird. Und dann ist es ein Land wie Indien, das ungeheuer Öl im Moment kauft. Aber selbst Indien in einer Abhängigkeit von Russland, Stichwort Verhältnis zu China, Stichwort Rüstungsexporte aus Russland nach Indien, Preisnachlasse bei Rohstoffexporten durchsetzen kann. Die Rohstoffpreise insgesamt, also vor allem die für fossile Energieträger, sind wieder stark gesunken. Und hier sind wir an einem Punkt, der entscheidend sein wird, auch für die weitere Entwicklung, nämlich der Tatsache, dass Wladimir Putin angewiesen ist auf die ungeheuren Einnahmen aus seinen Exporten, zum einen jetzt, um diesen inzwischen teuren Krieg zu finanzieren, zum anderen aber auch, um sich ständig die Zustimmung der Bevölkerung zu erkaufen. Deswegen setzen unsere Sanktionen auch am richtigen Punkt an. Und zu der Frage, wirken sie die Sanktionen, auch nur eine Zahl? Der russische Staatshaushalt im Januar hatte ein Defizit von 60% des Defizits, das für das gesamte Jahr vorgesehen war. Ist es wahrscheinlich, dass es zu Unruhen und Umsturz kommt? Ich sehe dies gegenwärtig eher nicht, aber wir wissen aus Entwicklungen wie im Iran oder so, dass solche Entwicklungen sehr plötzlich auftreten können. Auszuschließen ist nicht, dass irgendwann in der Führung es Widerspruch gegen Russland gibt. Dann hätten wir mit einer neuen, gegen Putin gibt, dann hätten wir mit einer neuen Führung zu tun, die möglicherweise diesen Krieg beendet, aber ähnlich konfrontativ aufgestellt bliebe wie die gegenwärtige. Als Wirtschaftspartner hat Russland sich ausgesteuert, das Investorenvertrauen ist zerstört, die wirtschaftliche Basis wird immer schwieriger. Und wir müssen uns darauf einstellen, auf Dauer mit einem konfrontativ aufgestellten Russland zu tun zu haben.
Ja, super. Herzlichen Dank dafür, Herr von Fritsch. Ich möchte ganz gerne an einem der Themen anknüpfen. Sie haben natürlich super viele interessante Punkte gebracht, aber nur um das mal deutlich zu machen, von den 5 Szenarien, die Sie erwähnt haben, heißt es also, dass Szenario 5 am wahrscheinlichsten ist, also sprich Ermüdungssituation oder Waffenstillstand, ist das richtig?
Oder eine plötzliche neue Entwicklung innerhalb Russlands, eine politische, auch nicht so auszuschließen. Also von den 5 sind das die beiden wahrscheinlichen. Auch ein Waffenstillstand ist im Moment ja nicht absehbar.
Aber gibt es denn jemand im Moment in Russland, der Putin wirklich challengen könnte?
Wladimir Putin fürchtet am meisten jenen Gegner oder Putschisten, den er nicht kennt. Also um die historische Parallele zu ziehen, die Entwicklung in Polen, die zum Fall des Eisernen Vorhangs führte, wurde von einem niemandem bekannten Danziger Elektriker ausgelöst. Lech Wałęsa, der 1979 aufs Werkzeug kletterte und sagte, es reicht mir nach. Davor fürchtet Putin sich, wenn es darum geht, dass es sozusagen einen populären Führer geben könnte. Und innerhalb der Führung gibt es natürlich viele, deren sehr persönliche Interessen zunehmend betroffen sind und die sich an einem bestimmten Punkt sagen könnten, das können wir nicht länger hinnehmen. Wir müssen die Nummer 1 austauschen. Gegenwärtig lebt das Land, lebt auch Putins Umgebung in Furcht und Abhängigkeit. Aber hier kann es einen Kipppunkt geben. Und da würde ich vor allem, wenn dann aufs Militär schauen, auch wenn Russland keine Tradition der Militärputsche hat. Das wäre allerdings kein Stauffenberg.
Alles klar, vielen Dank. Lassen Sie uns vielleicht kurz zurück zum Szenario 5 gehen, zum Thema Waffenstillstand. Wir haben gesagt, ich fand das interessant, wir haben gesagt, wenn man an einen Punkt kommt, wo man im Kreml zu einer Abwägung eben kommen muss, dass man den Krieg vielleicht nicht weiter erfolgreich führen kann. Also wie könnte so eine Situation aussehen? Ich meine, wenn ein Krieg nicht mehr zu führen ist, ist es entweder, weil man erfolgreich gewesen ist oder weil man an einen Punkt gekommen ist, wo man halt nicht mehr weiterkommt oder wo die vielleicht ein gewisses Risiko sehen. Also wie könnte diese Situation aussehen? Wann würde Russland ihre Ziele erreichen? Was sind überhaupt die Ziele von Russland? Oder im Umkehrschluss, wann wäre der Krieg nicht mehr zu führen für Russland? Also ist beispielsweise die Krim hier ein Thema, dass die Ukraine sich an das Gebiet annähern? Was könnte hier irgendwie eine mögliche Situation sein?
Die Ziele haben sich geändert. Ursprünglich hatte Wladimir Putin ja gesagt, es geht um die Ukraine. Jetzt erklärt er seit dem vergangenen Herbst, als er mobil machen musste, es geht um Russland. Russland ist bedroht und angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Das ist schon sehr weit hergeholt, aber das muss er erzählen, einschließlich der Parallele zum Zweiten Weltkrieg und der Bekämpfung von Nazis und was da alles kommt, um zu versuchen, seine Bevölkerung bei der Stange zu halten. Es gibt in Russland einen ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag und den hat er jetzt gebrochen. Der lautet, wir hier oben regieren, ihr da unten mischt euch nicht ein und dafür lassen wir euch in Ruhe. Er lässt sie nicht mehr in Ruhe. Er hat 300.000 ihrer Männer, Brüder, Söhne mobilisiert. Hunderttausende, die Schätzungen gehen bis zu 1 Million, haben mit den Füßen abgestimmt und sind ins Ausland gegangen. Das ist ein für ihn bedenkliche Entwicklung, wo er sich überlegen muss, wie lange habe ich die Zustimmung im Lande? Die Menschen unterstützen ihn nicht, es ist mangelnder Widerspruch überwiegend gegen ihn und da fragt sich jeder eines Tages, wie gut klappt die Versorgung nicht noch und anderes mehr. Und dann ist sozusagen die eine Voraussetzung erfüllt, dass er sagt, das könnte jetzt brenzlig werden, ich sollte versuchen, doch beizudrehen. Und die andere ist, dass er seine Ziele nicht erreicht. Und das ist für ihn schwierig. Er hatte eben 3 Ziele ausgegeben, wie genannt. Es wird für ihn nicht so einfach sein, plötzlich Sieg zu erklären. Und mit seiner gewaltigen Propagandamaschinerie könnte er natürlich sagen, das, was ich erreicht habe, reicht aus. Gegenwärtig ist schwer absehbar, dass er mit sehr substanziellen Erfolgen diesen Krieg erfolgreich fortsetzt. Vor allem angesichts der ja doch ebenfalls sehr substanziellen Unterstützung der Ukraine aus dem Westen, die sehr gut standhält.
Ich möchte da nochmal nachhaken. Ich meine, Sie haben gesagt, entweder die Ziele nicht erreichen, aber wenn es nur darum geht, Russland zu verteidigen, dann hat er ja eigentlich sein Ziel jetzt erreicht. Also wie geht es jetzt eigentlich weiter in der Ukraine? Es gibt ja auch manche Marktteilnehmer, die behaupten, was Territorien angeht, hat er eigentlich sein Ziel schon erreicht, dass er eine halbwegs stabile Ostfront gebildet hat. Also von der Kriegsführung her, wie geht es da weiter? Was möchte er noch erreichen?
Er hatte gesagt, er will die Ukraine, er will Territorien gewinnen. Von jenen, die er versucht hatte zu gewinnen, hat er die Hälfte ungefähr wieder aufgeben müssen. Das ist kein großer Sieg. Die Hauptstadt eines der Gebiete, die er annektiert hatte, hat er räumen müssen. Er hat Kiew nicht bekommen, das er eigentlich haben wollte. Und das war sein zweites Ziel, die Ukraine insgesamt, wie er gesagt hat, zu demilitarisieren, zu neutralisieren und zu denazifizieren. Und drittens, dass der Westen in die Knie geht. Er hatte sehr klare Bedingungen formuliert. Er hatte gesagt, keine NATO-Erweiterung. Was ist passiert? Schweden und Finnland haben sofort einen Beitrittsantrag gestellt. Er hatte gesagt, Abzug der sowieso nicht sehr starken NATO-Verbände von seiner Westgrenze. Was passiert? Natürlich wird im Baltikum und in Polen und so weiter gegen ihn verstärkt. Und drittens hatte er verlangt, dass die Amerikaner ihren Nuklearschirm über Europa zurückziehen. Herzstück unserer Sicherheit. Das wird nicht passieren, jedenfalls nicht unter dieser Administration. All das sind Ziele, die er nochmal wiederholt hat. Und wenn er immer wieder öffentlich sagt, das sind meine Ziele, wird er sich schwer tun, am Ende zu erklären, mit so ungeheuren Opferzahlen, Belastungen und fortdauernden Belastungen für Russland waren diese überschaubaren Annexionsgewinne, die ich habe, sozusagen ein großer Sieg.
Vielen Dank dafür. Ich möchte zu diesem Szenario 5 noch eine abschließende Frage stellen und nachgehen wir kurz zurück zu Szenario 4. Es kommt zu Verhandlungen. Wer könnte dann als Mittelmann agieren? Sind das die USA? Ist es die Türkei? Ist es Deutschland, Frankreich? Ich meine, im Moment sieht man eigentlich keine Anzeichen dafür, dass es solche Vermittlungsgespräche geben könnte.
Es hat sehr viele Versuche gegeben, das dürfen wir nicht übersehen. Also Es hat sich die Präsidentschaft der G20 angeboten, seinerzeit Indonesien. Israel hat es versucht, die Türkei hat es versucht. Und bemerkenswerterweise hat sich bislang, jedenfalls ein Jahr lang, China nicht an eine Vermittlung getraut, weil es auch nicht weiß, wie kann es das so lösen, dass wirklich alle Seiten damit leben können. Was eine große Enttäuschung ist, ist die Abwesenheit der Vereinten Nationen. Die sind eigentlich dafür da, einen solchen Konflikt zu lösen. Und der Generalsekretär glänzt durch Abwesenheit und durch gelegentliche Erklärungen dazu. Ein Vermittler muss von beiden Seiten akzeptiert sein. Deswegen könnte das nicht die USA sein, das wird die Frage sein. Das hängt dann an den chinesischen Vorschlägen, ob Kiew eine chinesische Vermittlung akzeptieren kann. Aber noch einmal, beispielsweise die Vereinten Nationen oder die OSZE oder so können durchaus so etwas in die Wege leiten. Und noch einmal, ich denke, dass diese sehr schwierigen Fragen über die Zukunft der Ukraine und ihren Weg am besten eingebettet wären in größere Rahmen. Und dazu bedürfte es einer Verständigung der großen Nuklearmächte, sich zusammenzusetzen und über diese Fragen erneut zu reden, so wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Und das sind vor allem die USA und Russland. Sinnvollerweise wäre China als anwachsende Nuklearmacht natürlich auch mit dabei.
Vielen lieben Dank. Eine abschließende Frage habe ich zu Ihrem Szenario 4, das ja auch sehr spannend ist. Also wenn es im Ukraine-Krieg auch um das politische Überleben von Wladimir Putin geht, durch welche Entwicklung wäre hier eine rote Linie überschritten und würde er dann entweder A, gestürzt werden oder B, doch zur taktischen Eskalation greifen?
Wenn wir über die Frage einer nuklearen Eskalation reden, dann sprechen wir natürlich in einer Hypothese, in Wahrscheinlichkeiten. Erstens, leider ist wenig auszuschließen. Zweitens, wenn wir aber auf Wahrscheinlichkeiten schauen, können wir auf Fakten schauen. Und ein Faktum ist die russische Nukleardoktrin. Und in der ist ausdrücklich festgehalten, dass Russland jederzeit Nuklearwaffen einsetzen kann, um einen Konflikt zu seinen Gunsten zu beenden. Das hätte Wladimir Putin seit dem letzten März ungefähr tun können. Also einen Hiroshima-Effekt erzeugen und glauben, alle gehen in die Knie. Er hat nicht nur darauf verzichtet, sondern seither, wenn er immer so geraunt hat, er droht ja nicht direkt, er raunt immer nur, es könnte zu einer Eskalation kommen, hat er gleichzeitig seine konventionelle Kriegsführung erhöht, so im vergangenen Herbst, so durch die verstärkten Artillerie-Drohnen- und Bombenangriffe der letzten Wochen und Monate. Das heißt, es entsteht der Eindruck, dass Wladimir Putin strebt ist, diesen Krieg konventionell zu entscheiden. Dies auch aus einem Grund. Wir müssen uns klar machen, er ist weder verrückt noch irrational, sondern er handelt nach einer eigenen Rationalität. Und in der weiß er, was eine nukleare Eskalation bedeuten würde, auch für ihn. Und er hat bemerkenswerterweise sehr deutliche Warnungen in die Richtung zu gehen bekommen, nicht nur von uns, sondern von der chinesischen und der indischen Führung auf offener Bühne. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er dazu greifen wird, würde ich gegenwärtig für nicht sehr hoch einschätzen.
Rüdiger von Fritsch, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Wir hatten 1000 Fragen im Chat heute. Gerne hätte ich alle gestellt. Das schaffen wir aber im Rahmen der Zeit leider nicht mehr. Trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Einsichten. Auch herzlichen Dank natürlich an meinen Kollegen Thomas Kruse für die Ausführungen zum Kapitalmarkt. Und natürlich, last but not least, möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie Sie wissen, verschicken wir die Unterlage im Nachgang an alle Teilnehmer aus Deutschland. Für die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz möchte ich Sie bitten, auf Ihre Mundi-Ansprechpartner zuzugehen. Den nächsten CIO-Call findet am 9. März statt, diesmal mit Dennis Volk von der Bundesnetzagentur. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dann ebenfalls begleiten. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.